herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Herz und Knochen, dem Podcast für alle, die Medizin lieben und leben. Heute wieder mit Don Felix und mir, mit Nina. Hi.
Servus Nina.
Hallo. Don Felix, ich starte gleich direkt rein ins Thema heute, ja, weil wir haben, glaube ich, viel zu besprechen und vor allem habe ich viel von dir zu lernen, denke ich. Und zwar meine Einstiegsfrage für dich heute: Was schätzt du, bei wie vielen Fortbildungen warst du in deinem Medizinerleben schon und bei wie vielen hast du aktiv mitgewirkt als Ausbildender?
Als Teilnehmer würde ich sagen, war ich so bei 10 bis 15.
Okay.
Und als Ausbildender war ich, glaube ich, bei so 25 rum.
Ja, stark. Weil bei mir ist es deutlich weniger. Also ich denke, in dieser Folge gibt es ganz viel, was wir von dir lernen können. Ich habe mich ein bisschen theoretisch belesen. Ich bin ja noch nicht Fachärztin in dem Sinne. Deswegen betrifft es mich noch nicht ganz so das Thema. Und zwar das CME-Programm. Das ist das Continuing Medical Education. Und da braucht man ab Facharztniveau 250 Punkte in 5 Jahren, muss man sammeln, damit man einfach immer weiter, ja, sein Medizinerwissen aktuell hält. Und das finde ich schon ganz spannend. Und wie man zu diesen 250 Punkten kommt, das ist ja manchmal gar nicht so einfach. Was sind denn da so deine Erfahrungen mit Fortbildungen allgemein? Und wir haben dann einige Punkte mitgebracht, die wir heute durchgehen möchten zum Thema Fortbildungen in der Medizin.
Also das mit den Punkten, ich glaube, solange man in der Klinik arbeitet, ist das ehrlich gesagt gar nicht so tragisch. Die meisten Kliniken bieten ja irgend sowas wie eine Dienstagsfortbildung oder sucht ihr einen anderen Wochentag aus Fortbildung an. Und das sind meistens so eine halbe bis eine Stunde und da gibt es jeweils einen Punkt. Das heißt, wenn man da schon mal hingeht, dann hat man schon irgendwas im mittleren zweistelligen Bereich, so 20, 30 Punkte hat man eh schon.
Gute Baseline, ja.
Genau, und du hast ja jetzt gesagt, wie viele man braucht in 5 Jahren. Das sind ungefähr 50 im Jahr dann. Wenn man dann noch zu einen oder zwei weiteren externen Fortbildungen geht, dann kommt man da locker drauf. Es gibt ja diese Wochenkurse. Für einen Wochenkurs kannst du ungefähr 80 Punkte rechnen. Für so einen Ein- bis Zwei-Tageskurs kann man ja so 30 Punkte rechnen, schätze ich mal, so für so einen Zwei-Tageskurs. Das heißt, unterm Strich, die Punkte, solange man in der Klinik ist und insbesondere in der beginnenden Facharztzeit, die kriegt man, glaube ich, ganz gut zusammen, wenn man sein Zeug macht. Es gibt mittlerweile auch andere Modelle. Es gibt ja so Online-Möglichkeiten, zum Beispiel über die Fachzeitschriften, die man bezieht. Da kann man extra Punkte bekommen. Es gibt Podcasts wie die Pin-Up-Docs, die durch das Zuhören in den Episoden Punkte vergeben können. Das heißt, es gibt schon diverse Varianten, teilweise für viel Geld, teilweise für wenig Geld.
Ja, das denke ich ist ganz cool. Da gibt es ja ganz viele Online-Angebote mittlerweile auch und so On-Demand-Fortbildungen. Das heißt, man kann die auch so ein bisschen zeitlich flexibel nutzen und dann so seine Punkte systematisch sammeln. Genau, und die Landesärztekammern meistens führen auch so einen Kalender, da kann man dann filtern nach Interessensgebieten. Manchmal braucht man auch für seine Weiterbildung, wenn man irgendwie eine Zusatzqualifikation machen möchte, dann kann man das ein bisschen kombinieren, auch mit den Fortbildungen, für die es dann auch Punkte gibt. Es gibt Webinare, es gibt so Quiz im Ärzteblatt immer, das kann man machen. Also ich glaube, da kann man schon auch so ein bisschen nebenher immer mal so tröpfchenweise die Punkte einsammeln. Was ist denn für dich so, ist das für dich eher Pflichtfortbildungen oder gehst du da ganz gerne?
Ich gehe extrem gerne auf Fortbildungen. Mhm. Ich habe noch selten eine schlechte Fortbildung erlebt. Das heißt, ich finde, am Schluss geht man meistens schlauer und besser wieder weg. Und das ist ja letztendlich unser Ziel. Wir wollen ja konstant wachsen in unserem Skill und Wissen. Und wir wollen die möglichst aktuelle Versorgungsmaßnahmen an unsere Patienten ranbringen. Und das erwirkt man eben, indem man regelmäßig sich updatet durch solche Fortbildungen.
Ja, was war so die allerbeste, bei der du jemals warst? Kannst du dich da erinnern oder kannst du so eine klar nennen? Oder gibt es eher so eine Richtung, in die du am liebsten gehst bei Fortbildungen?
Also
eine von deinen eigenen war die beste.
Nein, ich weiß auf Anhieb, was die beste war, auf der ich war. Da kann ich, glaube ich, gar nicht so sehr ins Detail gehen. Aber die heißt Acute Care in Trauma. Und das ist ab Facharztniveau, muss Facharzt eines chirurgischen Fachs sein. Und da lernt man wirklich hart am Limit, wie man Notfallsituationen versorgt. Also wie versorge ich, wenn irgendein großes Gefäß durchtrennt wird? Oder was mache ich, wenn ein Patient mit einer schweren Schussverletzung in die Klinik kommt? Und man lernt es sehr praxisnah.
Ja,
Also
das
das war
ist das,
wirklich so die
da wirfst
Beste.
du eigentlich gleich irgendwie so ein Stichwort in Raum Praxis nah, weil oft haben, glaube ich, Fortbildungen den schlechten Ruf oder auch, ja, bestätigt sich dann manchmal auch, wenn man teilnimmt, dass sie doch recht theorielastig sind, halt vor allem so irgendwie Frontalunterricht, nur Vorträge, kein Hands-on. Wie hast du das bisher erlebt oder hast du dir gezielt so ausgesucht, dass sie möglichst praxisnah waren?
Ja, es gibt solche und solche, da hast du vollkommen recht. Also das Erste, was man sagen muss, ist, dass so ein Kurs ist halt, das ist ja keine gemade Wiesen, wie man bei uns in Bayern sagen würde, oder anderswo würde man vielleicht sagen, kein Selbstläufer. Das heißt, zum Ersten, nicht jeder Kurs, den es gibt, ist automatisch ein guter Kurs. Das heißt, man möge da sehr gut auswählen, zu welchem Kurs man geht. Und das Zweite ist, nur weil man zum Kurs gegangen ist, heißt es nicht, dass man gleich diesen Skill hat. Also viele verwechseln das, dieses, ich habe einen Kurs gemacht mit, ich beherrsche den Skill. Und
ja, ich kenne das auch selber. Man kommt dann heim irgendwie total beseelt und motiviert von so einer Fortbildung und dann holt einen irgendwie so der Alltag ein und man schafft es eigentlich gar nicht, seine Learnings aus der Fortbildung umzusetzen. Also das finde ich auch, ist ganz schwierig, dann wirklich das Gelernte umzusetzen.
Und ich glaube, man hat einen doppelten Reality-Check. Das eine ist, man kommt halt zurück und merkt, okay, wenn irgendwie einer neben mir steht und mir immer Tipps gibt, dann kann ich das schon umsetzen, aber ich kann es jetzt vielleicht noch nicht ganz selber abrufen. Das muss man halt nacharbeiten. Aber das andere ist, oft ist das, was man jetzt akut gelernt hat, nicht hundertprozentig mit seiner eigenen Arbeitsrealität kompatibel. Das heißt, du lernst Abläufe, du lernst Techniken, aber in deiner Klinik kann es gut sein, dass man halt andere Abläufe und andere Techniken verwendet und dann muss man das erst aufeinander anpassen oder vielleicht mal mit jemandem reden und sagen, hey, schau mal, ich habe das jetzt neu gelernt, ist das nicht vielleicht was, was wir irgendwie implementieren können bei uns?
Ja, ich denke auch, man kann da immer ganz viel neuen Input mitnehmen und neue Ideen und man muss aber dann wirklich konsequent sein und die auch umsetzen. Vielleicht hilft es auch, wenn man sich so eine Art Deadline setzt, dass man sagt, hey, ich möchte in den nächsten 30 Tagen einmal das Gelernte anwenden oder wenn man in der Praxis oder in der Niederlassung arbeitet, dass man sagt, ich habe da jetzt ein neues strukturiertes System, irgendwie so einen Pfad, den ich bei einem Patienten durchgehen kann, weiß ich nicht, wenn der eine Erkrankung XY hat, dann kann man da so ein neues Schema durchgehen, das man gelernt hat. Sowas finde ich dann eigentlich ganz cool, dass man sich das so ein bisschen wie auf eine To-Do-Liste nimmt, dass man das dann wirklich mal umsetzt und schaut, ob es einem was bringt. Was mich jetzt auch schon zu dem Thema bringen würde, hat jetzt für dich so eine Fortbildung oder Fortbildungen im Allgemeinen direkten Einfluss auf ein verbessertes Patienten-Outcome? Was denkst du?
Ich denke ja. Also du hast selber gerade angesprochen, das ist ja schon so, wenn du irgendwie so ein krasses Skills-Training hast, dann gehst du raus und denkst, boah, schau mal, was ich alles Krasses gelernt habe. Und da gibt es so ein bisschen den unterschwelligen Spruch, Ärzte sind nie gefährlicher, als wenn sie gerade so eine Fortbildung durchgemacht haben, aber es eigentlich noch nicht können. Weil jeder geht dann raus und denkt so, boah, das nächste Becken, das hier reinkommt, das schneide ich auf und operiere es sofort oder keine Ahnung, was du halt für einen Kurs gemacht
hast. Perfekt auch noch,
Aber unterm Strich, wenn man das alles etwas reflektiert hat und die Informationen, die man in diesen Kursen bekommen hat, sowie die Skills, die man sich erarbeitet hat, nochmal ein paar Mal geübt hat, ist das, glaube ich, exzellent fürs Patienten-Outcome. Also ich habe jetzt schon sehr spezifische Kurse genannt, aber es gibt ja auch zum Beispiel also Reanimationskurse, die auch häufig an der Klinik stattfinden, allgemein so Notfall-Vorbereitungskurse, dass man eben mit unterschiedlichen Szenarien gut umgehen kann. Da erlebe ich das regelmäßig, sowohl als Teilnehmer als auch als Ausbilder, dass die Leute danach wirklich gefestigt und sicher in ihr Alltagsleben zurückkehren.
Ja, das denke ich ist sehr sinnvoll, gerade wie du ansprichst, die Reanimationskurse und vielleicht allgemein so Basics in Fortbildungen. Ja, jetzt vielleicht nicht eine super spezifische Fortbildung, die dann wirklich nur einfach punktuell weiterhilft und mit dem du vielleicht so einen Benefit für einen Patienten im Monat oder so hast, sondern wirklich sowas, was dir fürs breite Patientenklientel, das man sieht, hilft. Das denke ich ist ganz gut. Was würdest du sagen? Ich meine, wir haben jetzt beide diese Luxusposition, sage ich jetzt mal, dass wir beide in einer Großstadt arbeiten, gerade für Kolleginnen und Kollegen in ländlicheren Gebieten. Was würdest du da empfehlen? So welche, so für mich, ich höre jetzt eher schon so raus, du würdest auch sagen, die sollen dann eher zu so Mehrtagesfortbildungen gehen, oder wo man dann auch mehr Punkte bekommt und wirklich strukturiert was lernt. Das wäre jetzt so mein Eindruck, oder?
Auch wenn ich in einer Großstadt wohne, ist es so, dass ich selten an Kursen in derselben Großstadt teilgenommen habe in der Vergangenheit. Das ist schon so, dass, also ich meine, Wie schon angesprochen, viele Kliniken bieten ja jetzt mittlerweile ihre eigenen Reanimationskurse an, also ACLS oder vergleichbare Formate. Und man findet dann doch meistens bei uns was in der Gegend, was irgendein Kursformat entspricht, das man halt braucht. Nichtsdestotrotz bin ich schon für die letzten meiner Kurse oft 5-6 Stunden weit gereist, damit ich halt dann dort bin. Und da würde ich sagen, lieber würde ich eine weite Reise auf mich nehmen, also innerhalb Deutschlands oder dem deutschsprachigen Bereich, und dann wirklich einen guten Kurs erwischt haben, als bei mir heimatnah irgendeinen minderwertigen Kurs teilgenommen zu haben.
Ja, okay, verstehe. Ich wollte noch einmal ganz kurz hinweisen auf unsere Folge Nummer 19, nämlich Medizinkongresse. Und zwar, da geht es ja auch oft, ist das mit einer Reise verbunden, und diese Kongresse werden aber auch ganz oft CME-zertifiziert. Ja, schaut euch das an. Da kann man auch ganz gut Punkte sammeln und vielleicht gleichzeitig noch irgendwie einen Vortrag halten oder viele interessante Vorträge hören zu seinem Fachgebiet. Also das finde ich auch ganz, ganz prima, dass das oft halt Hand in Hand geht. Und jetzt vielleicht noch mal ein bisschen in die Richtung des Organisatorischen, ja, von so Fortbildungen. Wie finde ich für mich die richtigen? Ich glaube, wir haben es angesprochen, online gibt es ganz viele so Kalender, so Tools, mit denen man sich die richtigen rausfiltern kann, vielleicht über Empfehlungen von Kolleginnen oder Kollegen, aber auch so ein bisschen der Punkt, wie komme ich überhaupt an die Fortbildung? Also wer finanziert das Ganze? Wann besuche ich eine Fortbildung, in der Freizeit oder während der Arbeitszeit? Was ist also deine Erfahrung oder vielleicht auch Empfehlung?
Das Erste ist, das wissen wahrscheinlich die meisten mittlerweile, wenn sie sich damit schon einmal befasst haben, aber viele von diesen Kursen sind schon ziemlich teuer. Also wir reden von mehreren hundert oder mehreren tausend Euro sogar, je nach Kurs. Also ich glaube, mein letzter hat irgendwie 2000 Euro gekostet. Wenn man jetzt noch postuliert, dass das nicht in der Heimatstadt ist, dann muss man noch Anreise, Unterkunft etc. zahlen. Und dann ist man halt schon bei einem ordentlichen Batzen Geld. Das heißt, zum einen, ja, man sollte sich gut informieren, wie man das managen kann. Ich habe es bisher immer so gemacht, dass ich direkt beim Bewerbungsgespräch, hint, hint, auf unsere Folge über Bewerbungsgespräche, ich glaube, das war die Folge 7, gefragt habe.
Ja, Nummer 7, genau.
Wie sieht es eigentlich aus? Wie ist denn das Fortbildungsbudget in dieser Abteilung? Ja. Ja, gibt es eine gewisse Anzahl an Tagen, die für Fortbildungen freigestellt werden? Das heißt, kann ich damit rechnen, dass ich auf Fortbildungen geschickt werde? Und unabhängig davon, also das sind meistens Sachen für so selbst ausgewählte Fortbildungen. Also wenn ich sage, ich will jetzt auf so einen Kurs fahren, dann würde ich unabhängig davon noch fragen, gibt es Fortbildungen, auf die ich im Rahmen dieser Weiterbildung oder der Stelle geschickt werde? Denn zum Beispiel, viele Kliniken müssen für unterschiedliche Zertifizierungen, sei es jetzt irgendwie Cardiac Arrest Center oder Traumazentrum, eine gewisse Anzahl an Mitarbeitenden nachweisen, die eine Zertifizierung haben. Zum Beispiel ACLS oder ATLS oder vergleichbare Zertifikate. Und das heißt, die Klinik muss dich dann natürlich dahin schicken, damit du dieses Zertifikat trägst für die Klinik. Also das wäre sozusagen unabhängig von deinem normalen Fortbildungsbudget. Und das sind Sachen, die man natürlich gleich am Anfang erfragen kann, seiner Weiterbildungszeit, damit man auch weiß, wie gut man ausgebildet wird.
Ja, das finde ich ist ein super Hinweis. Ganz oft ist aber mein Eindruck, dass man tatsächlich erst für Fortbildungen in Frage kommt, wenn man dann eben Facharztniveau erreicht hat, weil alle Vorgesetzten wissen genau, dass man erst dann die Punkte wirklich benötigt, dass man auch dann in der Klinik wahrscheinlich erst so ein Zertifikat anwenden kann, also dass jetzt nichts bringt, auf Assistenzarzt-Level irgendwie ein Zertifikat zu haben, das man eigentlich noch gar nicht anwenden kann, sage ich jetzt mal.
Und nochmal, das finde ich teilweise, also diese Reanimationskurse, die werden ja schon oft gefordert und die kann man auch während der Assistenzarztzeit machen, deswegen zahlt das auch oft die Klinik oder wie gesagt, sie haben In-House-Kurse dafür. Die anderen Kurse, die für einen relevant sein könnten, die kann man selber zahlen, muss man selber zahlen, außer die Klinik hat halt noch ein extra Budget für dich. Und auch das habe ich aber immer gemacht. Also ich habe häufig das Glück gehabt, dass meine Klinik 50% von meiner Weiterbildung gezahlt hat, aber ich habe sie auch oft selber gezahlt. Also mein Notarztkurs damals, den habe ich einfach aus eigener Tasche gezahlt zum Beispiel.
Ja, ich meine, das ist immer so ein Punkt, den man vielleicht auch ein bisschen vergisst, dass die eigene Weiterbildung auch echt wertvoll ist und man sich die ruhig auch mal was kosten lassen darf. Ja, man, glaube ich, investiert da gern viel zu wenig rein. Und das, ich meine, man kann ja dann auch sowas wie, man kann es teilweise von der Steuer absetzen und sowas, ja. Aber ich glaube, dass man einfach als kompetenter Arzt, kompetente Ärztin auftritt, gehören auch Fortbildungen mit dazu. Und da kann sich jeder mal selber vielleicht an die Nase fassen und überlegen, Mensch, vielleicht ist mir das doch mal 200-300 Euro wert. Und klar, in so einem Fall von einer größeren Weiterbildung oder so einem Wochenkurs geht es dann schon Richtung vierstellige Beträge. Aber ich glaube, das kann man sich mal aktiv durch den Kopf gehen lassen. ist es mir sowas vielleicht wert? Kann ich da vielleicht wirklich einfach viel lernen, viel mitnehmen und dadurch irgendwie meine Kompetenz erweitern? Und dann, glaube ich, kann man da vielleicht auch so ein bisschen seinen Standpunkt ändern und ein bisschen auf sowas mal eingehen.
Ich finde, dass dieser Kostenfaktor, der bringt uns eigentlich gleich ganz gut zum nächsten Thema. Und zwar, ich zahle einen Haufen Geld für diesen Kurs oder jemand, vielleicht meine Klinik, aber meistens ist man selber doch finanziell irgendwie involviert und sei es nur, indem man sein eigenes Weiterbildungsbudget aufgebraucht hat für den Kurs.
Ja, gar nicht nur Geld, sondern auch die Zeit, die man da reinsteckt. Ja, das sind ja teilweise 3, 4, 5, 6 Tage. Das ist ja fast manchmal noch wichtiger als irgendwie das Geld dann in dem Fall.
Also ich habe mir so gedacht, also der teuerste Kurs, den man machen kann, ist eigentlich der, aus dem man am Schluss gar nichts mitgenommen hat, weil man einfach nur hingegangen ist. Ja, und das heißt, was mir für die Hörer wichtig ist und für die Hörerinnen, wie kann ich denn zu so einem Kurs hingehen und wie nehme ich das Maximum aus diesen Kursen mit, damit sich das wirklich rentiert hat. Ja, also das beste Preis-Leistungs-Verhältnis am Schluss rauskommt sozusagen. Was glaubst du, was das allererste ist? Das ist fast schon dein Metier.
Okay, Vorbereitung.
Yes, genau.
Ja, sehr gut. Ja, Vorbereitung, denke ich, ist total wichtig. Würde ich jetzt selber sagen, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, man macht es jetzt nicht so viel. Ne? Man denkt eh so, man kriegt dort alles irgendwie vorgekaut. Und ich glaube, das ist ein Punkt, an dem halt irgendwie noch viel Luft nach oben ist. Und gerade deswegen ist es eine große Chance, oder? Also wie bereitest du dich jetzt vor, wenn du weißt, du fährst jetzt zu einem richtig, richtig coolen Kurs, 4 Tage lang, du hast 5 Stunden Anfahrt, du hast richtig Bock darauf. Wie bereitest du dich vor?
Das Erste, was ich mache, ist, ich überlege mir mal, was will ich denn überhaupt in diesem Kurs mitnehmen? Und da mache ich mir so ein paar Notizen. Da können zum Beispiel auch so Sachen draufstehen wie, ich will jemanden in diesem Fachgebiet kennenlernen, an denen ich mich in der Zukunft wenden kann für Fragen.
Ja.
Sehr und gut. Was sind Fragestellungen, die für meinen persönlichen Arbeitsalltag relevant sind? Das ist so das Allererste. Das Zweite ist, das hat sich, glaube ich, seit Corona ein bisschen geändert und zwar zum deutlich Positiven. Es gibt immer mehr Kursformate, die ein sogenanntes Hybridformat sind. Das bedeutet, die haben meistens, bevor du da eintriffst, schon irgendeine Art von Vorbereitungsmodul, also Online-Module, die du durcharbeiten musst, irgendwelche Fragen, Quizze, die du halt fertigstellen musst. Und am Anfang denkt man immer, oh, das nervt mich jetzt schon so ein bisschen, aber das bringt einen schon so ein bisschen in the zone. Man ist schon mit dem Thema ein bisschen befasst und wenn man da schon irgendwelche Fragemodule durchgemacht hat, dann hat man sich auch schon ein bisschen tiefer mit dem Thema befasst. Und das finde ich ganz super, dass man da halt schon ein bisschen involvierter ist. Und dann kommt man da an und kann direkt Fragen stellen oder also ins Thema einsteigen, sagen wir es mal so.
Ja, und wenn es jetzt solche Module nicht vorher schon gibt, weil die sind ja dann irgendwie auch schon vorbereitet. Ja, wenn du jetzt wirklich so einen Kurs besuchen willst und da ist noch gar nichts vorbereitet, wie würdest du es dann machen? Du hast jetzt irgendwie, keine Ahnung, nach dem Nachtdienst, der Nachtdienst war ruhig, du hast irgendwie ein paar Stunden Zeit, bevor du losfährst zu dem Kurs. Wie würdest du dich vorbereiten?
Also heutzutage würde ich wahrscheinlich das Thema erst einmal bei ChatGPT reinschmeißen. Würde mir sagen, hey, bitte gib mir aktuelle deutschsprachige Quellen zu dem Thema. Nicht, weil ich englischsprachige Quellen nicht gut finde oder Englisch nicht kann, sondern primär, weil schon sehr viele regionale Unterschiede in Behandlungsmaßnahmen bestehen. Und das heißt, ich will natürlich erstmal schauen, wie machen wir das eigentlich hier in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum.
Voll. Und ich glaube, du kannst ein bisschen Englisch. Also das wäre jetzt nicht das Ausschlusskriterium. Ja, aber voll. Das ist total niederschwellig. Einfach dann mit irgendwie Zeiteffizienz gearbeitet. Finde ich super. Und man muss sich ja dann die Quellen ja doch durchlesen. Also das finde ich schon ganz gut. Und ich glaube auch einfach so wirklich, wie du sagst, sich bewusst machen, was will ich mir mitnehmen. Also vielleicht wirklich so 3, 4 Ziele aufschreiben. Was will ich nach diesem Kurs können, was ich vorher oder nach dieser Fortbildung können, was ich vorher noch nicht konnte. Ja, das finde ich total gut, dass man sich einmal da kurz vorher das bewusst macht und dann irgendwie schon ein bisschen mit Fokus in die Sache reingeht.
Also ein super Beispiel, glaube ich, gerade so für unsere Zuhörerschaft und was modern ist, wenn man zu so einem Ultraschallkurs hinfährt. Ja, Ultraschallkurs ist was Perfektes, was man schon während der Assistenzarztzeit machen kann, bevor man einen Facharzt hat. Das ist auf vielen Levels anwendbar. In fast allen Fachrichtungen kannst du irgendwie einen Ultraschall in der Hand haben. Und da kann man sich natürlich auf der Fahrt zu dem Kurs mal überlegen, okay, was gibt es überhaupt für Fragestellungen, die ich mir in meinem Fachbereich mit einem Ultraschall beantworten kann? Was ist akut notwendig, also akut medizinische Maßnahmen mit dem Ultraschall und was sind diagnostische Sachen, die ich langfristig machen muss? Und das ist wirklich ganz wichtig. Was sind Sachen, die ich in meinem Arbeitsalltag überhaupt regelmäßig üben kann? Weil das hilft nicht, wenn du dezidiert Großzehen Ultraschall dir dann anschaust und dann merkst du, ja Moment mal, ich behandle eigentlich gar niemanden mit Großzehenarthrose jeweils.
Ja, voll. Ja. Ist zwar nice to have, aber braucht man wahrscheinlich halt nie wieder, ne? Ja, das finde ich genau richtig. Und dann bist du jetzt top vorbereitet, jetzt bist du unterwegs zu deiner Fortbildung und wie geht's dann weiter für dich?
Jetzt wechsle ich mal ganz kurz Perspektive. Jetzt wechsle ich zum Instruktor von vielen solchen Kursen. Okay.
Da muss er auch erstmal hinfahren, jetzt bist du beim Kurs angekommen.
Genau.
Und was machst du jetzt?
Was ich merke, was ich bei anderen merke, bei ganz vielen meiner Kursteilnehmer und Teilnehmerinnen, die sind alle extrem zögerlich. Ich will eigentlich schüchtern, könnte man schon sagen. Und man sieht das denen wirklich auf die Stirn geschrieben. Sowas wie, jetzt schaue ich erstmal, was die anderen machen oder eigentlich will ich mich jetzt hier nicht blamieren oder wahrscheinlich wissen das die anderen eh alle besser. Und
ja, so
dann,
die Angst vor Fehlern, oder? So, dass man zugibt, oh, da habe ich noch eine Lücke. Und ja, no shit, du bist bei einer Fortbildung, um Lücken zu schließen. Das wäre ja schlimm, wenn du alles schon wissen würdest, ja.
Und, aber dann sitzen sie da schüchtern und gerade bei praxisrelevanten Kursen sagst du dann so, wir legen jetzt los, wer macht jetzt mal hier den Leader? Ja. Und dann meldet sich immer keiner. Und das Witzige an der Sache ist, das hat schon mein ganzes Leben lang, so hat mir das widersprochen, so zu agieren, weil ich denke mir, ich zahle einen Haufen Geld dafür. Und ich war eigentlich immer genau das Gegenteil. Ich habe immer als allererster gerufen, ich mach's als erstes.
Ja.
Da hast du zwei Vorteile. Nummer eins, du hast es sicher geübt. Also es ist nicht so, dass sie dich überspringen können. Nummer zwei, der Erste, der was macht, der hat eigentlich immer den absoluten Vorschuss an Vertrauen im Sinne von, wenn du einen Fehler machst, dann machst du halt einen Fehler, ja. Dann da wird dir beim ersten Mal keiner was sagen. Wenn du der Fünfte bist, der dann denselben Fehler nochmal gemacht hat, dann kann es schon sein, dass die Leute mal ein bisschen komisch schauen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, und das ist vielleicht für die Zuhörer auch eine ganz wichtige Nachricht, ich kann mich eigentlich an keinen einzigen Kursteilnehmer oder Kursteilnehmerin erinnern, von den wahrscheinlich 1000, die ich bisher gesehen habe, die so eine dumme Frage oder so eine dumme Aktion gebracht haben, dass ich mir den Namen merken konnte oder das Gesicht.
Ja, da ist man immer dann viel mehr auf sich selber, glaube ich, fixiert als Kursteilnehmer, dass man eben nicht diesen großen peinlichen Fehler macht, den man denkt, dass es gibt. Voll, finde ich super. Als Erster da hingehen, als Erster das machen, sich freiwillig melden. Das kann man ja vielleicht sich auch in seiner Vorbereitung vornehmen, dass man sagt, hey, bei einer von den praktischen Übungen möchte ich gern irgendwie erste Person sein, die da mitmacht. Und vor allem, wenn man mal überlegt, genau wie bei Vorträgen, so Kursprogramme, die laufen ja immer völlig aus dem Ruder und dann sind da irgendwie, sagen wir mal, 10 Teilnehmende und dann ist schon mal eine Übung dabei, bei der dann einer halt mal nicht mehr dazukommt oder nicht mehr die durchführen kann. Das ist total schade dann, ja, weil dann ist so, und dann bleibt oft die Reihenfolge dieselbe für die nächsten Übungen und dann bist du immer der Letzte oder die Letzte und dann kommst du nie dran. Ja, das ist halt Quatsch. Also finde ich super. Ganz, ganz wichtiger Punkt auf alle Fälle, ja.
Und nochmal, das ist Erwachsenenbildung. Also wenn ich einen Kurs habe und ich sage, wer will und es meldet sich halt einer immer nicht, dann sage ich nicht, hey, du bist jetzt dran, gell? Mhm. Sondern sage ich halt, okay, du hattest jetzt mehrfach die Chance. Die üben wollen, die dürfen weiter üben. Da sind noch zwei andere, die das üben wollen. Das Einzige, was ich vielleicht so ein bisschen noch anmerken will, ist, wenn ihr euch diese Eigenschaft von mir aneignet und immer sagt, ja, ich mach's, dann schaut einmal im Kreis rum, ob es vielleicht wer anders auch machen will, wenn ihr es schon gemacht habt. Also ich mache Sachen auch zweimal und dreimal, aber erst, wenn alle anderen keinen Bock haben, das zu machen.
Ich weiß nicht, also ich glaube, wie du sagst, Erwachsenenbildung und ich glaube, die Zeit, in der man sich dann über jemanden lustig macht, der dann vielleicht als Erster das durchführt und einen Fehler macht, in der man sich dann, das glaube ich, die Zeit sollte vorbei sein und wer sich über sowas lustig macht, der sorry, soll er machen. Also ganz ehrlich, das hat
also
man selber, glaube ich, andere Probleme.
Habe ich noch nie erlebt. Ich meine, es kommt schon vor, dass wir im Nachgespräch als Dozenten dann sagen, hey, also da war eine Gruppe, die war jetzt wirklich nicht so gut wie die anderen Gruppen, aber ehrlich gesagt, das kann dir vollkommen wurscht sein, weil dein Ziel ist es ja als Teilnehmer nicht so gut wie die andere Gruppe zu sein, sondern wenn du weggehst, sollst du besser sein, als du gekommen bist. Das ist dein Ziel.
Ja, schön zusammengefasst. Wie geht's weiter? Hast du noch mehr so sehr gute Tipps für uns?
Das andere ist, das basiert so ein bisschen auf der Vorbereitung, die wir gemacht haben. Ja, Fragen stellen, Feedback einholen, Fehler machen, weil die Leute haben immer Angst, dass sie bei irgendwelchen Fehlern erwischt werden. Erstens, die Fehler, also diese Kurse sind dafür da, dort die Fehler zu machen und nicht die Fehler dann in der Klinik am Patienten machen.
Das heißt, weil es sind Es sind Simulationen, ja. Und da können wir gleich mal auf unsere Folge Nummer 12 hinweisen, ja. Simulierst du schon? Hey, ohne Schmarrn, ich glaube, so viele Referenzen zu anderen Folgen haben wir noch nie gemacht. Das wird ein paar auch schon hart nerven jetzt, aber sorry, das sind gute Folgen. Hört es euch an, wenn ihr sie noch nicht gehört habt. Wenn ihr sie noch nicht gehört habt, verstehe ich nicht. Wieso habt ihr sie noch nicht angehört? Also, Simulation, genau. Es ist nicht der lebende Patient. Es ist nicht irgendwie die kritische Patientin für euch, sondern es ist einfach eine Übung. Genau,
wie genau. Du sagst. Das heißt, übt mit, dann passieren Fehler, aus den Fehlern lernt ihr, holt euch Feedback darüber ein. Also wieso war das falsch, wie hätten wir es anders machen können, was sind Alternativlösungsmöglichkeiten und Fragen stellen. Also gibt es nicht noch einen anderen Weg, wie man das machen kann oder hätte man das noch anders optimieren können? Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt kein gutes Wort auf Deutsch, aber seid open-minded, also seid offen neuen Dingen gegenüber. Ich finde es immer mega anstrengend, wenn Leute hinkommen und eben meinen, sie wissen schon alles.
Mhm.
Also das gibt ja einen Grund, wieso du in diesem Kurs bist. Und wahrscheinlich ist der Grund, dass du es eben noch nicht weißt. Sei doch mal offen, nimm die Informationen, die du bekommst, auf. Denk drüber nach. Und was immer besonders gut ist, sind so Leute, die dann entweder sagen, also bei uns machen wir das aber ganz anders.
So, ja.
Nice, okay. Ja. Könnte man mal drüber nachdenken, so wieso machen wir das anders? Gibt es einen Grund, wieso jemand mir irgendwas in einer bestimmten Art und Weise beibringt? Das kann man auch mal besprechen. Das kommt häufig vor. Und was ich auch immer besonders gut finde, ist, dass sich Leute sehr schnell ihrer eigenen Fachrichtung zugehörig fühlen, auch wenn sie einen Skill noch nicht kennen.
Das heißt,
also ich mache jetzt mal ein ganz klassisches Beispiel bei mir im Notarztkurs, unterrichte ich immer Thoraxdrainagenanlage und das sind ja schon eher junge Kollegen und Kolleginnen, so im ersten, zweiten Ausbildungsjahr.
Ja.
Und dann müssen aber immer die Kollegen, die in chirurgischen Fächern sind, so tun, als ob sie das schon besonders gut können, wo man sagt, also die meisten von euch haben das halt noch nie gemacht oder ein- oder zweimal, egal von welcher Fachrichtung ihr seid. Also ihr könnt das alle gleich lernen und keiner muss so tun, als ob er es besonders gut.
Ja.
So, das war der nächste große Tipp, würde ich sagen.
Genau, so Do's und Don'ts während der Fortbildung. Was kann ich jetzt machen, um irgendwie den Output von so einer Fortbildung zu maximieren? Also wie kann ich mir am meisten jetzt mitnehmen? Was denkst du? Wir haben jetzt schon eben gesagt, aktiv teilnehmen, nicht Angst haben vor Fehlern oder vor Unwissen. Wie kann ich jetzt das Gelernte richtig gut festigen und mitnehmen?
Du hast ja schon gesagt, wir haben jetzt die Zuhörerinnen und Hörer schon ziemlich genervt mit Referenzen zu anderen Folgen. Ich sage jetzt auch keine Nummer, versprochen. Aber
ihr könnt es selber rausfinden.
Genau. Aber in der Folge zu den Kongressen hast du ja gesagt, du schreibst dir nach jedem Vortrag ein oder zwei Take-Home-Messages auf.
Ja.
Allein dieses Aufschreiben von diesen Take-Home-Messages, das man auch in so einem Kurs machen kann, gell? Das zwingt einen halt, sich da nochmal kurz damit zu befassen. Das ist übrigens was, was man ideal machen kann, wenn man nach so einem Kurs eine lange Abfahrt hat und dann vielleicht 5 Stunden plus 2 Stunden Verspätung Deutsche Bahn im Zug sitzt. Dann hat man dann natürlich nochmal Zeit, sich so die wichtigen Sachen aufzuschreiben, vielleicht die Handouts sortieren, die man bekommen hat. Und dann, was ich immer besonders gut finde, ist, wenn man das versucht, dann nochmal mit seinen Kollegen durchzusprechen. Oder, das tut jetzt den Leuten vielleicht weh, aber im Rahmen von so einer Fortbildung könnte man zum Beispiel einen Vortrag halten über, was habe ich da eigentlich gelernt in den letzten 2 Wochen.
Ja.
Und wie passt
also
das
in der eigenen Klinik dann meinst du noch mal vorstellen.
Genau, Und wie passt das in unseren Klinikalltag?
Ja.
Das ist ganz super, wenn man sowas macht. Und dann kann man sich eben auch in seinem Klinikalltag umsehen und schauen, okay, wie kann ich das jetzt an den Mann bringen? Also zum Beispiel, ich war jetzt beim ich persönlich nicht, aber du kommst vom Ultraschallkurs zurück. Welche von diesen Ultraschalls willst du jetzt in den nächsten paar Wochen mal machen? Und das Wichtige ist, dass man halt schaut, dass man gleich in die Praxis kommt, dass man das gleich mehrfach gemacht hat mit frischem Wissen, damit es aufgefrischt bleibt oder damit sich das Wissen wirklich festigt. Ich glaube, das sind so die wichtigen Sachen, ja.
Voll. Also ich fahre auch tatsächlich ganz gern zu so Fortbildungen eben mit der Bahn. Nicht jetzt wegen der Verspätungen, aber weil man eben in der Zeit die Hände frei hat, mal was aufschreiben kann und eben auch das nachbereiten kann. Und es sind wir mal ehrlich, ganz viel von den Handouts oder Unterlagen schaut man sich danach halt nie wieder an. Das liegt irgendwo im Regal und dann kommt der Alltag dazwischen. Aber gerade in der Zeit auf dem Rückweg, irgendwie man hat das alles noch frisch im Kopf, finde ich es optimaler Zeitpunkt. Also vielleicht auch bewusst so eine Fahrt mit dem Zug planen statt mit dem eigenen Auto oder so. Ja, Das ist, glaube ich, ganz gut, um die Zeit dann noch zu nutzen. Vielleicht noch ein Punkt. Es gibt ja auch immer wieder von Firmen gesponserte Fortbildungen. Da, finde ich, muss man total aufpassen. Mit dem Arbeitgeber auf jeden Fall abklären. Ja, darf man da hinfahren? Kann man das besuchen? Und dann muss man auch wirklich rausfinden, gerade auch wenn man zum Beispiel einfach wissenschaftliche Studien durchführt, muss man das irgendwo als Interessenskonflikt angeben, wenn man da 3 Tage lang irgendwie auf Firmenkosten unterwegs ist. Das würde ich immer, bevor ich sowas in Angriff nehme, dann abklären, ja, wie man sowas machen kann.
Das ist ein super Punkt. Du hast auch schon gesagt, mit dem Arbeitgeber abklären. Ja. Da schauen sie manchmal ganz besonders drauf, wenn man eben sowas gesponsert bekommt, weil manche Kliniken sagen, okay, man darf nur x Euro als Sponsoring bekommen, bevor das ein Problem wird, ja.
Okay, jetzt hätte ich noch zum Schluss eine Skalpell- oder Spritze-Frage für dich, Don Felix. Und zwar eine Entweder-Oder-Frage, ja. Und das geht ums Thema Fortbildungen. Würdest du eher eine Fortbildung besuchen, die total teuer ist, bei der du aber weißt, die bringt dir richtig viel, die bringt dir aber nur so 2-3 CME-Punkte? Oder würdest du zu so einem Tagesseminar in der Nachbarklinik nebenan gehen, das vielleicht auch nicht so günstig ist, aber dir irgendwie 20 Fortbildungspunkte, also 20 CME-Punkte bringt? Was würdest du machen?
Ich würde auf jeden Fall die Skills vorne wegnehmen. Das, ja. Ich sage euch, weiß ich nicht, ob das ein Geheimnis ist, ich glaube, die meisten wissen das nicht, aber wenn man als Dozent auf sowas geht, kriegt man dieselben CME-Punkte. Und wenn man das regelmäßig macht, dann kriegt man regelmäßig dieselben CME-Punkte. Das heißt also, mir persönlich fehlt es nie an CME-Punkten. Ich habe, glaube ich, im Jahr, weiß ich nicht, 100 oder so. Und das heißt, mir sind die Punkte weniger relevant als der eigentliche Skill, den man mitnimmt.
Sehr vorbildlich von dir. Schön.
Ja, aber wenn wir schon bei CME-Punkten oder bei irgendwie was Palpablem sind, lass uns noch über die Zertifikate reden. Und zwar ist es so, dass es in ganz vielen von diesen Kursen ein Zertifikat am Ende gibt. Sei es ein Wiederbelebungszertifikat oder ein Traumaversorgungszertifikat oder ein Sono-Zertifikat, was weiß ich. Und ich glaube, das Erste ist, das ist ziemlich wichtig, auch wenn man sich immer denkt, Zertifikat ist doof, aber für den Lebenslauf und für das Weiterkommen in seinem Beruf ist es wichtig und oft, habe ich vorhin schon angesprochen, ist es für die Klinik wichtig, denn die braucht irgendwelche Zertifizierungen wiederum. Also die muss beweisen können, dass sie so viele Leute hat, die einem spezielles Zertifikat halten. Das heißt, lasst euch das auf jeden Fall geben und das spiegelt schon so ein bisschen auch euer Weiterkommen in eurer ärztlichen Kompetenz wider. Aber nur weil man einen Zettel in der Hand hat, der sagt, dass man einen Kurs besucht hat, heißt das nicht, dass man diesen Skill auch hat. Und deswegen ist es wichtig, man muss das so ein bisschen einordnen. Ja, also vielleicht denkt ihr euch das so, dass ihr diesem Zertifikat auch den Skill dann hinterlegen wollt. Also nachdem ihr das Zertifikat bekommen habt, arbeitet dran, dass ihr auch diese Skills weiter schärft und nicht, dass die dann einfach nur irgendwie verstauben.
Jawohl, das war ein sehr guter Tipp zum Schluss und auch moralisch völlig korrekt. Ich glaube, da haben wir alles jetzt zu Fortbildungen gesagt, was uns so einfällt, oder?
Ich denke auch. Also ich glaube, wir haben wirklich das immer sehr gut und sehr schnell abgearbeitet, ja.
Prima. Ich hätte noch einen Musikwunsch für unsere Playlist, die heißt wieder Podcast mit Herz und Knochen. Und zwar habe ich gemerkt, wir haben noch nichts von den Red Hot Chili Peppers. Und ich glaube, es gibt niemanden, der die Red Hot Chili Peppers nicht mag. Wenn doch, dann ist mir auch egal, schreibt es nicht in die Kommentare. Ist mir wurscht, die sind super. Ich hätte jetzt den Song Scar Tissue ausgewählt von Californication. Ich meine, die sind alle gut, aber man muss sich halt für einen entscheiden, so ist es im Leben. Ja, viel Spaß beim Hören und lasst uns gerne eine Bewertung da. 5 Sterne nehmen wir, sonst nehmen wir nichts. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Don Felix.
Fantastisch, ich bin begeistert. Danke dir, Nina.
Ciao, ciao, danke dir. Servus.